Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist die Jahreslosung für dieses Jahr, genau da steht sie. Und es ist Monate her, irgendwann im letzten Spätsommer und Herbst, da las ich diese Geschichte. Mit diesem Satz, und die hat mich ganz neu angesprochen, und ich fand dieser Satz, du bist ein Gott, der mich sieht, von Hagar, das war wie ein Hammer. Hagar war eine ägyptische Magd. Und in Ägypten gab es viele Götter. Sie muss auch ein Flüchtling gewesen sein. Auf jeden Fall lebte sie in Kanaan, bei Abraham und Sarah. Sie war eine Magd. Und eine Magd war eine Frau, die gemacht hat, was von ihr verlangt wurde. Ich weiß nicht, wie das mit Feierabend war. Keine Ahnung. Und sie war auch eine Frau, die missbraucht war von Abraham und Sarah als Leihmutter. Und ich dachte, als ich diese Geschichte las, die lebt bei Abraham und Sarah, dem Vorzeige-Ehepaar der Bibel, dem Mann Gottes, dem Freund Gottes, dem Vater des Glaubens, wird missbraucht. Und dann die ganze Geschichte. Sie verachtet dann Sarah. Die Frau von Abraham, die ja keine Kinder kriegen konnte, sie war ja schwanger, Sarah nicht. Und da gab es den Zoff zwischen diesen beiden Frauen, es knallte. Und dann lief sie weg. Und Gott begegnet ihr. Wie sieht Gott uns, wenn er uns begegnet? Wir denken automatisch, der sieht unsere Fehler. Das ist das Erste, was er sieht, unsere Fehler. Wo wir Mist gebaut haben, was falsch gelaufen ist. Das ist doch so, steckt irgendwo drin. Und als der Engel des Herrn in 1. Mose 16, da steht ja dieser Vers, du bist ein Gott, der mich sieht, ihr begegnet, kommt kein Zeigefinger, Hagar, du hast deine Chefin verachtet. Ja, aber sie hat doch und er und nichts von alledem. Sondern der Engel fragt nur, Hagar, Sarahs Magd, wo kommst du her, wo gehst du hin, was willst du tun? Er fragt sie, wie geht's dir? Könnte es sein, dass wenn Gott uns begegnet, er nicht mit unseren Fehlern anfängt, wie wir denken, erstmal aufzählt, was wir in unserer Negativliste über uns und vielleicht von anderen von über uns denken, sondern einfach nur fragt, wie geht's dir? Kann das sein? Als Gott Adam begegnete und Eva, Adam im Paradies nach dem Sündenfall, war auch nicht, was hast du gemacht, sondern wo bist du? Wo stehst du? Natürlich steckt das dann auch mit drin. Gott sieht diese Dinge, aber auf jeden Fall. Und dann die Hagar. Gott schickt ja die Hagar zurück zu Sarah. Mit der Chefin, wo es geknallt hat. Zurück an ihren Arbeitsplatz. Zurück in die Beziehung, aus der sie gelaufen ist. Weglaufen ist heute ein großes Thema. Und sie ruft dann nur aus und sie sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Soll ich kurz warten? Nee, kein Problem. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das heißt, sie sagt, du nimmst mich wahr. Du erkennst nicht, wie ich bin. Du nimmst mich als Person wahr. Du nimmst mich ernst. Von dir bin ich tatsächlich gesehen. Denn Hagar wurde von Abraham nicht gesehen. Sie war nur eine Magd. Und von Sarah wurde sie auch nicht gesehen. Das war ihre Magd. Außerdem, das war die, die sie verachtet hat. Also, Druck. Und die Götter in Ägypten haben sie auch nicht gesehen. Die können mich nicht sehen. Und dann sagt sie, du bist der Gott, der mich sieht. Und als ich diesen Text damals las, vor Monaten, habe ich gedacht, es kommt in unserem Leben letztendlich entscheidend nur darauf an, dass wir Jesus begegnen. Und dass er uns begegnet, das macht unser Leben aus. Es kommt nicht auf die Umstände an. Ich sag das jetzt nicht nur so platt. Ich liebe auch gute Umstände, aber entscheidend ist letztendlich, dass Gott uns sieht. Auch in der Gemeinde. Ich habe 5 Untertitel oder 5 Überschriften, auf die ich eingehen möchte von diesem Text. Erstens, Menschen und auch Christen machen Fehler. Das zweite, aus diesen Fehlern entstehen schwierige Situationen, das heißt die Folgen. Wird jeder sagen, klar. Das dritte, es ist zum Weglaufen und es ist zum Wegrennen. Es reicht. Das vierte, unser Weglaufen endet in der Wüste. Und der Abschlusspunkt ist dann, Gott hat Wege in der Wüste. Der erste Punkt, Menschen und auch Christen machen Fehler. Ich hatte schon gesagt, Abraham und Sarah waren das Vorzeige-Ehepaar des Alten Testaments oder einer derer. Abraham, von Gott gerufen mit seiner Frau, mit einer Verheißung, ihr sollt Nachkommen haben, einem Ehepaar, das keine Kinder kriegen konnte, weil Sarah keine Kinder kriegen konnten, den verspricht Gott, ich will euch Nachkommen geben und nicht nur das, aus dir will ich ein Volk entstehen lassen und durch dich und deine Nachkommen will ich die ganze Welt segnen. Das ist ja eine krasse Aussage. Und Abraham und Sarah hatten auch viele Mitarbeiter, Knechte und Mägde. Das waren über 200 Knechte, die Abraham alleine hatten. Abraham war in der Lage, mit seinen Knechten gegen eine ganze Armee zu kämpfen. Das war also eine große Firma, könnte man sagen, oder eine große Gemeinde. Aber wie gesagt, Abraham und Sarah waren kinderlos und 10 Jahre warteten sie schon, dass endlich was passiert, endlich sich Nachwuchs einstellt, Wachstum, was dazukommt und nichts passiert. Irgendwann verlieren sie die Geduld, es reicht, beide, aber besonders Sarah, denn sie sagte, Gott hat meinen Bauch verschlossen und es war wohl auch medizinisch so. Weil in der weiteren Geschichte, Abraham hat ja noch mehr Kinder gehabt, nachdem Sarah gestorben ist, also wahrscheinlich lag es wirklich an ihr. Auf jeden Fall, 10 Jahre warte ich schon, wie lange noch? Das war ja eine Schande, keine Kinder zu haben. Das war ja eine Schmach, eine Demütigung. Und dann sagt sie zu Abraham, hier, nimm doch meine Magd, schlaf mit ihr eine Nacht. Und das Kind, der Sohn, der dann daraus erwächst, das ist dann meiner. Also nimm Hagar, Leihmutter. Und so geschah es dann auch. Abraham willigt ein. Hagar, die ägyptische Magd, wird gar nicht gefragt. Also wenn man das heute, die Geschichte, lesen würde oder das heute passieren würde, es wird einen Aufschrei geben. Das Kind soll nicht ihr sein, es soll Sarahs Sohn sein. Das heißt, Gott tut nichts. Ja, Gott hat gesagt, stimmt, aber irgendwie passiert es doch nicht. Lasst uns zur alten, bewährten Methode übergehen. Das ist in unserem Leben auch so oder auch als Gemeinde. Wir machen das, was wir immer machen und irgendwie, keine Ahnung. Sie greifen auf eine scheinbar bewährte menschliche Lösung zurück. Menschen können Fehler machen und Christen auch. Wir packen es nicht. Wir bekommen es nicht auf die Reihe. Wer will das zugeben? im Ukraine-Krieg. Jeder fühlt sich im Recht. Jeder. Russland, die NATO, der Westen. Jeder ist im Recht. Jeder zeigt auf den anderen. Und Zehntausende von jungen Männern und Frauen dürfen nicht selbstbestimmt entscheiden, Selbstbestimmung, müssen an die Front und sich gegenseitig abschlachten. Das ist das Ergebnis von studierten Ingenieuren, Politikern, Philosophen und Denkern aller Couleur. Schickt Waffen! Ich wundere mich, was da heute getönt wird. Gestern, vorgestern, hunderte Demonstranten vorm Kanzleramt, Panzer für die Ukraine. Das haben wir doch schon mal gehabt. Wo endet das? Das kommt von grünen Leuten, von linken Leuten. Aller politischer Färbung. Wo endet denn das? Und in Russland genau dasselbe. Und ich denke, keiner ist bereit zu sagen, wir kriegen es nicht hin, wir packen das nicht, wir sind am Ende. Wir brauchen irgendeinen, der uns hilft. Und dieser Krieg, der findet auch in Ehen statt, in Familien. Das denke ich mir nicht aus. Das sehe ich. Und auch in Gemeinden. Auch in Gemeinden. Ein Krieg, das war bei den Jüngern so. Ich kann, ich schaffe das. We can. Petrus, ich gehe mit dir in den Tod. Und nichts blieb übrig. We can, ich höre noch diese Worte, wir schaffen das. Und wenn ich denke, wo wir heute sind, denke ich, okay. Wer ist der Größte, war die Frage der Jünger. Jesus hat ihnen eine Antwort gegeben. Wenn Jesus ihnen nicht eine Antwort gegeben hätte und sie Jesus nicht gefragt hätten, was wären das geworden? Wer ist der Größte? Arme drücken. Und das sieht noch anders aus zwischen Erwachsenen, Arme drücken. Wo führt es hin, wenn wir menschlich die Antwort suchen? Wer ist der Größte? Weil wir Gottes Antwort nicht hören. Gottes Antwort auf die Frage, wer der Größte ist, ist nämlich mein Kind. Du hast Wert und Bedeutung. Dein Leben hat Sinn, nicht aus dem Vergleich mit den anderen, sondern weil ich dich geschaffen habe. Ich habe dich wunderbar gemacht. Ich habe dich wunderbar gemacht. Wunderbar sind meine Werke. Ich wünsche dir, dass deine Seele das erkennt. Es war mir, sagt Gott, dein Gebein nicht verborgen, als du im Verborgenen gebildet wurdest, noch bevor du geschaffen wurdest. Meine Augen sahen dich, als du noch nicht gezeugt und gewachsen bist. Alle Tage waren in mein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen keiner da war. Das sind die Worte Davids, die er ausspricht, als er Gott begegnet. Wunderbar hast du mich gemacht. Das sind Gottes Gedanken. Wo führt das hin, wenn wir Menschen versuchen, uns selbst die Antwort zu geben? In einen unsäglichen Machtkampf. Und ich muss euch sagen, dieser Machtkampf, den sehe ich auch unter Christen. Leiterprobleme sind die größten Probleme. Leiterprobleme. Dicke Köpfe, Alpha-Typen. Jeder hat recht. Keiner will nachgeben. Keiner will sie unterordnen. Wer ist der Größte? Versteckt ist da die Frage dahinter, wer ist der Größte? Und wir brauchen eine Antwort. Denn in uns ist das gelegt, Wert und Größe zu haben. So hat Gott uns geschaffen. Aber er will uns die Antwort geben. Und wir sollen es nicht gegenseitig ausfechten. Jakobus schreibt im Jakobus 3, Vers 2, wir verfehlen uns mannigfaltig. Wir machen Fehler. Das sagt einer der Apostel. Und nicht einer aus irgendwo der Bank in der Gemeinde. Und sagt, ja klar, stimmt ja. Das sagt der Apostel. Es gibt nur einen, der vollkommen war. Und das ist Jesus Christus. Er hat in die Runde gefragt, und das waren viele Menschen, zeigt mir eine Sünde, zeigt mir einen Fehler. Schweigen im Wald. Bei ihm nicht. Da konnte man nichts finden. Man musste schon Lügner hervorholen, irgendwas erfinden. Der zweite Punkt, aus unseren Fehlern entstehen schwierige Situationen. Neid, Missgunst, Stolz, Demütigung, Verleugnung, übereinander herreden, hinterherreden, man lässt es den anderen spüren und Rache, das sind alles Charaktereigenschaften, die ich auch kenne. Wo, wenn ich nicht aufpasse, auch gut weiß, wie das geht, es den anderen spüren zu lassen, das ist so. Hagar wird schwanger von Abraham, Sarah keine Kinder. Und das schon 10 Jahre, eine demütigende Situation. Und Hagar lässt es die Chefin spüren. Guck mal, mein Bauch. Und du? Naja, man muss das ja nicht in Worten sagen, man kann es ja auch zeigen. Und Sarah, dünner Bauch, Hagar dick, ist natürlich angekratzt und rennt zu Abraham. Hey, du bist schuld. Sie hatte ihn doch angestiftet, aber du bist schuld. So ist das, der andere ist schuld. So läuft das. Abraham, was habe ich damit zu tun? Mach du mal, das ist deine Magd. Okay, denkt Sarah und zeigt Hagar, wo der Hammer hängt. Also, Schluss jetzt mit Demütigung. Und das Ergebnis ist eine zerrüttete Beziehung. Eine zerstörte Beziehung, die vielleicht vorher nicht schlecht war, ich weiß es nicht. Ich hörte jetzt wieder von ganz woanders, kennt ihr nicht, ja auch zwei junge Männer, zwei Christen haben in einer Wohngemeinschaft erlebt und heute Feinde. Beste Freunde vorher, jetzt Feinde. Wie geht denn das? Beste Freunde und dann Feinde. Ja, so ist es unter uns Menschen. Hannah, die Mutter von Samuel, hat ja auch keine Kinder kriegen können. Und der Elkana, der Mann von Hannah, hatte ja noch eine andere Frau, die Penina. Und Penina hatte Kinder. Und Hannah hat kein Kind gehabt. Und jedes Mal, wenn die zur Stiftshütte gingen, wenn sie Gott anbeteten, opfern, auf dem Weg dorthin Penina zu Hannah, na meine Liebe, du hast keine Kinder. Ich hab Kinder. Du musst wohl gesündigt haben. Denn wenn du nicht gesündigt hättest, hättest du Kinder. Ich habe Kinder, ich glaube, Gott hat Gefallen an mir. Das hat Penina vielleicht nicht so mit Worten immer gesagt, aber auf jeden Fall die Hannah sehr deutlich spüren lassen, dass die Hannah nichts mehr essen wollte und nur noch weinte. Ihr kennt die Geschichte. Das war auf dem Weg zum Gottesdienst in der Gemeinde. So kann es gehen. Wenn man mehr hat als andere, größer, schöner, schneller, reicher, erfolgreicher ist, dann ist doch die Versuchung, das den anderen spüren zu lassen. Es muss nicht sein, aber es ist doch ein Punkt, wo wir angreifbar sind. Und das wiederum löst aus, warte, dir zahle ich's heim. Das lasse ich dich spüren. So läuft es unter uns Menschen. In einer Gemeindeleitung sagte mir einmal jemand, wenn die Leute nicht einverstanden sind mit dem, was der Pastor macht oder der Gemeinderat, dann stimmen sie mit den Füßen ab. Kommen nicht mehr. Oder mit dem Opfer. Geben nicht mehr. Wir zeigen euch schon, was wir denken. Und wenn wir nicht gehört werden, dann machen wir uns hörbar. So wird Druck aufgeübt, Daumenschraube. So kann man Dinge erzwingen. Anstatt sich der Auseinandersetzung ehrlich zu stellen, miteinander zu reden, geht es dann in solch einen Kampf von gegeneinander, der letztendlich zur Trennung führt. Ich weiß von einer Gemeinde in Süddeutschland, wo wir einmal waren, die haben riesig gebaut. Der Gemeindevorstand hatte das beschlossen, ganz tolles Projekt. Und nach 1, 2, 3 Jahren war der gesamte Vorstand weg. und natürlich auch die Mittel, die sie geben wollten, habe ich gedacht, das geht doch nicht. Das kann man doch so nicht machen. Aber es war so. Der dritte Punkt, aus dem heraus, es ist zum Weglaufen, es ist zum Wegrennen. Zwischen Sarah und Hagar kam es zum Kampf und Hagar läuft weg. Man könnte sagen, verständlich. Es ist zum Wegrennen aus dem Arbeitsverhältnis, die Schmerzgrenze ist erreicht. Und wenn es genügend Arbeit gibt, kann man sich das auch erlauben. Es ist zum Wegrennen aus der Ehe und Familie. Es reicht. Der andere. Es gibt unzählige Beispiele. Es ist ein richtiger Trend geworden, wegzulaufen. Das nennt man Scheidung. Natürlich könnte man es verstehen. Es gibt immer verständliche Gründe. Man kann auch Hagar verstehen. Aber als der Engel des Herrn Hagar begegnet, sagt er nicht, du Arme, ach die Sarah, furchtbar, was die gemacht hat, das geht ja gar nicht in der Gemeinde und nichts von alledem. Wo bist du? Wo willst du hin? Geh zurück an den Ort der Auseinandersetzung, wo du dich getrennt hast. Das ist die Antwort Gottes. In der Geschichte vom verlorenen Sohn, der jüngere Sohn, Vater, gib mir mein Erbe, ich will in die Welt, das ist mir zu eng hier. Ich will weg, wegrennen. Und ja, viele laufen von ihren Gemeinden weg. Lass uns nicht verlassen, die Versammlung, wie etliche zu tun pflegen. Das war vor 2000 Jahren auch schon so. Ich habe ein Buch gelesen über Gemeindespaltung und Heilung und Wiederherstellung von einem amerikanischen Leiter. Und er sagt, ich denke, in diesem Buch steht das drin, wenn man die Menschen sammeln würden in einer Stadt, die aus den Gemeinden weggelaufen sind, könnte man riesige Gemeinden gründen. Das sind ganze Heere. Es sind ganze Heere. Und jeder hat einen Grund. Ja, der andere und die Gemeindeleitung und der Pastor. Und da ist ja auch was dran. Ich wisch das nicht auch einfach weg. Ich sage nicht, ja, das ist alles nur eingeredet. Nein, aber die Bereitschaft, etwas auszuhalten, scheint immer mehr abzunehmen. Das ist auch ein Trend. Da ist die Medienüberflutung, terminliche Belastung, unsere Wohlfühlgesellschaft, was gibt's mir? Eigentlich nur noch die Frage, was kriege ich? Wovon lebt eine Gemeinde? 50% von dem, was sie gibt, an die, die kommen, an die Mitglieder, und 50% von dem, was jeder Einzelne reingibt. Das ist die Rechnung, stimmt's? Ich darf etwas erwarten, aber die Gemeinde darf auch was von mir erwarten. 50% darf ich von der Gemeinde erwarten, aber 50% muss ich auch geben. Ob das Finanzen, Zeit, Geld ist, Gemeinschaft, ehrliche Auseinandersetzung, mich dazustellen und so weiter. Es ist zum Weglaufen und zum Wegrennen eine zutiefst menschliche Erfahrung. Und wenn ich an Flüchtlinge denke aus Afrika, wenn ich an die Flüchtlinge denke aus der Ukraine, dann verstehe ich es auch. Die ukrainischen Behörden haben 12.000 junge Männer an der Grenze abgegriffen, die fliehen wollten. Ich kann die verstehen. Die wollen nicht an die Front. Ich will auch nicht, dass mein Sohn an die Front müsste. Du? Willst du das? Wünschst du das? Bist du bereit, dein Kind zu geben? Das ist 12 oder 15 wurden dabei erschossen. So geht das. Ich kann es verstehen, wenn Menschen fliehen. Aber in unserem Land kann ich es oft nicht verstehen, wo es uns so gut geht und dass man so oft wegläuft. Das ist ein Trend in unserer ganzen Gesellschaft geworden. Da, wo es billiger ist, da, wo es besser ist, was mir mehr gibt. Geiz ist geil und was es alles an Sprüchen gibt. Jeder sucht nur noch und keiner kann sich mehr auf den anderen verlassen. Es ist ein Wegrennen. Ich liebe es, bei einer Bank zu bleiben. Ich liebe es, eine Arbeit langfristig machen zu können. Ich liebe es, langfristig in Verhältnissen zu sein. Ist aber auch eine Herausforderung. Das kostet was. Wieder, es gibt nur einen, der nicht weglief, der standhielt. Und das ist Jesus. Als er ans Kreuz musste für uns, war auch in ihm der Wunsch wegzulaufen. Er versteht das, wenn wir weglaufen. Jesus versteht das. Das war auch in ihm. Vater, gibt's nicht eine andere Möglichkeit? Es ist mir zum Wegrennen. Ich möchte nicht. Aber das, was du willst, ist mir doch wichtiger. Und gestärkt durch den Engel, wie Hagar, gestärkt durch ihn, sonst konnte er gehen ans Kreuz. Wie viel mehr Menschen kämen zum Glauben, wenn wir Christen mehr zueinander stehen und nicht wegrennen? Wie viel mehr könnte an Heilung geschehen, wenn wir es Gott erlauben, uns zu begegnen, auch in Ehen und Familien? Der vierte Punkt, das Weglaufen endet in der Wüste. Hagar läuft weg und sie ist in der Wüste. Flüchtlinge aus Afrika, aus dem Orient kommen zu uns und denken, sie kommen ins Schlaraffenland. Ich kenne einen Iraner, dem geht's psychisch nicht gut. Der ist nicht im Schlaraffenland gelandet. Er ist zwar versorgt, aber er darf nicht arbeiten. Inzwischen darf er. Das ging jahrelang. Da stellt sich die Frage, wo bin ich hingekommen? Man ist weggerannt, dachte, es wird besser, und nichts ist besser geworden. Jungen Frauen und Mädchen in Osteuropa wird versprochen, guter Arbeitsplatz und so weiter. Und sie landen dann hier in der Prostitution, im Menschenhandel. Es ist zum Heulen, wenn man an den Straßen die Camper sieht, mit den Lichtern, den bunten Lichtern. Ich frage mich manchmal, wie geht es dieser Frau da drin? Wie geht es ihr wirklich? Was läuft da ab? Das Weglaufen landet in der Wüste. Die Wüste ist ein Ort des Sterbens, kein Wasser, des Verdurstens, Ende. Einerseits, andererseits, die Wüste ist auch der Ort der Stille, das Ende der menschlichen Möglichkeiten und der Ort des Hörens. Im Trubel des Lebens hört man tausend Stimmen. In der Wüste hörst du nichts mehr. Und all die Stimmen, die heute tönen, im Internet, im Smartphone, übers Radio, 24 Stunden Sender, ich weiß nicht, wie viel Dutzend es gibt, Fernsehen ohne Ende, fordert von dir Aufmerksamkeit und informiert dich. Du hast das Gefühl, du bist informiert, aber letztendlich bleibst du orientierungslos. Du weißt nicht mehr, wo es lang geht. Denn die Ansagen hochintelligenter Politiker, Fachleute und Experten sind so widersprüchlich, obwohl sie alle gebildet sind. Der eine sagt rechts, der andere sagt links. Ja, wo geht's denn nun lang? Und du hörst ja das alles an. Ich weiß doch, die Corona-Pandemie, was da an Nachrichten und Informationen kam, ich war regelmäßig verwirrt, wenn ich den Fachleuten zugehört hatte. Weil einer hat so gesagt, der andere so. Die Flut der Information vermittelt das Gefühl von Informiertsein und verschweigt und verschleiert dir deine eigene Orientierungslosigkeit, denn die spürst du erst, wenn du mal abschaltest. Dann kommt die Leere und dann kommen die inneren Fragen hoch und dann kommt das Ich weiß nicht weiter hoch. Aber das erkennt man erst, wenn diese Überflutung aufhört in der Wüste, wo es keine Stimme mehr ist, nur du selbst, wo dein Wegrennen und Rennen endet, wo du erkennst, ich brauche nicht diese ständigen Informationen, ich brauche Orientierung, ich brauche einen Weg. und nicht 10.000 Expertenmeinungen, die es ja selbst nicht wissen. Der verlorene Sohn, als er in der absoluten Verarmung war, nicht mal das Schweineessen bekam, das war der Moment, wo er tatsächlich still wurde und in sich ging und spürte, Schluss mit lustig, ich brauche Orientierung, ich muss zum Vater zurück, da wo ich weggelaufen bin. Es gibt unzählige Berichte von Menschen, die erst zusammengebrochen sind, um dann das Leben zu finden. Ich weiß nicht, ob euch der Name Thomas Middelhoff etwas sagt. Er war vor 10 oder 15 oder mehr Jahren ein Spitzenmanager in Deutschland. Und zwar vom Einzelhandelskonzern Arcandor, Karstadt Quelle. Also hoch angesiedelt, hohes Gehalt, ich weiß nicht, ob eigenes Flugzeug oder Hubschrauber und immer unterwegs und immer unterwegs. Er verlor dann alles. Über Nacht wurde angeklagt wegen Steuerhinterziehung, wobei auch noch eine Frage ist, ob das wirklich allen rechtens war, aber was auch immer. Er hat seine Arbeit verloren, gut, seine Ehe verloren, hat seine Gesundheit verloren. Er wurde in Untersuchungshaft genommen, ich erinnere mich noch an die Nachrichten, er wurde in Untersuchungshaft genommen und man sagte, der ist selbstmordgefährdet und sie haben alle Viertelstunden in seine Augen geguckt, Tag und Nacht, ob er noch lebt. Und daraufhin hat er eine Autoimmunkrankheit wohl sich zugezogen. Das muss man sich vorstellen, wenn du in der Nacht für alle Viertelstunde geweckt wirst. In Deutschland, in Untersuchungshaft. Das ist ihm hier passiert. Um es kurz zu machen, dieser Mann fand zum Glauben an Jesus. Und er sagt, wenn ich nicht durch diese Krise und Tiefe gegangen wäre, hätte ich das nie erkannt. Das Weglaufen führt in die Wüste, in die Einsamkeit, weggelaufen aus der Ehe, aus der Familie, vielleicht vom Arbeitsplatz in die Arbeitslosigkeit oder was auch immer. Aber Gott hat Wege in der Wüste. Hagar landet in der Wüste. Wer ist in der Wüste vorher schon da gewesen? Gott hat auf sie gewartet. Da war auch eine Wasserquelle. Wo Gott ist, ist eine Wasserquelle. Jesus sagt, ich bin lebendiges Wasser. In Jesaja 30, ab Vers 15 heißt es, denn so spricht Gott der Herr, der Heilige Israels, wenn ihr umkehrt und stille bleibt, so würde euch geholfen durch Stille sein und Vertrauen, würdet ihr stark sein. Mit anderen Worten, still sein vor Gott, ihn fragen, hören, das stärkt Vertrauen, gibt Orientierung. Aber Gott sagt, ihr habt nicht gewollt und ihr spracht, nein, sondern auf Rossen wollen wir hinfliegen. We can, wir schaffen das. Darum werdet ihr dahin fliehen und auf Rennern wollen wir reiten. Darum werden euch eure Verfolger überrennen. Die Probleme überrennen unsere Gesellschaft, unser Land, unser Europa, unsere Welt. Es brennt an allen Ecken und Enden. Man will es noch nicht ganz wahrhaben und auch nicht zugeben, dass man es nicht auf die Reihe kriegt. Man hat immer noch Möglichkeiten und denkt, man kann das immer noch schaffen. Mehr Waffen, beide Seiten. Jeder hat da so seine Möglichkeiten. Und dann sagt eben Gott, okay, eure Verfolger werden euch überrennen, denn tausend werden fliehen von eines Einzelnen und so weiter und so weiter. Aber dann sagt Gott in Jesaja 30, darum harrt der Herr darauf, dass er euch gnädig sei. Wie schön ist das, dass wenn wir fliehen von Gott oder aus der Situation, in der wir sind, Gott dann schon wartet und da ist und auch redet. Gott sagt hier in diesem Text in Jesaja 30 im Grunde, ihr werdet in der Wüste landen auf euren eigenen Wegen. Aber ich warte auf euch und dann kannst du wieder hören. Hagar landete in der Wüste und Gott wartete auf sie. Da war der Wasserbrunnen, da war seine Gegenwart. Gott lässt sie nicht laufen, überlässt sie nicht ihrem Schicksal. Unsere Welt ist eine riesige Wüste, oder? Es ist eine riesige Wüste. Wenn ich die Hochglanzbilder unserer Werbung und der kühnen Aussagen höre in den Medien und sehe die Prostituierten an der Straße und den Menschenhandel und das Elend und was man alles hört, was so intern in der Gesellschaft abläuft, kommt einem das Heulen. Die Welt ist eine Wüste. Aber es gibt Orte mit Wasser, wo der Lebensdurst gestillt wird und Gottes heilende Gegenwart. Wo ist das? Seine Gemeinde. Es ist die Gemeinde. Das sind wir. Dazu sind wir gerufen. Der Engel des Herrn begegnet Hagar in der Wüste und sagt, Hagar, Sarais Magd. Mit anderen Worten, ich weiß, wer du bist, ich weiß, wo du herkommst. Frag dann aber nochmal, wo kommst du her, wo willst du hin? Ja, ich bin von Sarah, meiner Herrin, geflohen. Ohne weiteren Kommentar. Sie erklärt nichts und der Engel des Herrn erklärt nichts. Er sagt, der Engel des Herrn sagt nur, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihrer Hand. Geh zurück an den Punkt, wo du geflohen bist, weggelaufen bist. Geh zurück. Setz dich der Auseinandersetzung. Ausleger sagen, dieser Engel des Herrn, es ist stark anzunehmen, dass das Jesus selbst war, der ihr da offenbarte. Er war ja schon auch vorher. Es ist auch interessant, Hagar sagt, ich bin weggelaufen. Sie kommt zum Punkt, Hagar entschuldigt ihr Verhalten nicht. Ja, die Sarah, was die mit mir gemacht hat. Und Abraham ist auch nicht für mich eingetreten. Er hat mich doch geschwängert, Sarahs Plan war's. Und jetzt bin ich hier. Nichts von alledem. Sie entschuldigt ihr Verhalten nicht. Interessant in der Gegenwart Gottes. Sie klagt auch nicht Sarah und Abraham an. Ja, der andere hat. Das machen wir ja gerne. Wir haben ja unsere Gründe, warum wir so sind und warum wir weglaufen müssen und warum das alles so schlimm ist. Der andere hat nichts von alledem. Sie spürt in dieser Begegnung, ich werde gesehen als Mensch. Ich bin nicht mehr die Ägypterin, ich bin nicht mehr das Flüchtlingsmädchen, die Flüchtlingsfrau. Ich bin nicht mehr die Missbrauchte, die Leihmutter, die hin und her geschoben wurde. Er sieht mich. Als Mensch. Sie ist berührt. Gott sieht uns nicht in unseren Fehlern. Gott sieht uns nicht in unseren Schwächen, wie wir uns sehen. Unsere Innensicht, oh, da fehlt's und hier fehlt's und da kann ich nicht und da müsste ich und weil nichts. Wir sehnen uns danach, gesehen zu werden. Und wir machen so viel, damit Menschen uns sehen. Der Sport lebt davon, die Politik lebt davon, die Wirtschaft, alles lebt davon. Die Kleidungsindustrie lebt davon. Wir wollen gesehen werden, schick. Und wir spüren doch dieses Gesehenwerden, gegenseitige Gesehenwerden, das ist ein Katzen-Maus-Spiel. Das ist irgendwie, du musst ganz schön mitmachen in dem ganzen Getue, damit du überhaupt gesehen wirst. Und letztendlich bleibt doch innerlich diese Leere, weil du den Eindruck hast, ich werde doch nur gesehen, weil ich geleistet habe, weil ich was gemacht habe, weil ich gute Klamotten anhab. Aber eigentlich werde ich nicht gesehen. Und mal gut, dass mich auch keiner sieht, denn vielleicht bin ich gar nicht sehenswert. Und doch wünscht sich jeder Mensch, gesehen zu werden, oder? Jeder wünscht sich, ernst genommen zu werden, wahrgenommen zu werden. Und das erlebt Hagar. Der Engel des Herrn sagt nicht so viel. Die persönliche Begegnung mit Gott löst diesen ganzen Wust auf. Sagt nur, geh zurück. Und sie geht. Und sie geht. Geh zurück in deine Ehe. Scheide dich nicht. Geh zurück in deine Gemeinde, von der du weggelaufen bist. Demütige dich. Setz dich auseinander. Ich bin mit dir. Und obendrein in dieser Geschichte gibt Gott, der Engel des Herrn, ihr eine Verheißung für ihren Sohn. Das war ja nur Leihmutterschaft. Sollte gar nicht ihr gehören. gibt eine Verheißung. Nachkommenschaft, große Nachkommenschaft. Gewaltig. So begegnet der Herr uns. So begegnet Jesus, so ist Jesus den Menschen begegnet. Das macht er auch heute. Er nahm Menschen an und fing nicht mit den Fehlern an. Er ist auf diese Punkte zu sprechen gekommen. Immer wieder, auch Klartext. Aber das war nicht das Erste. Das Erste war die Liebe und die Annahme. Nochmal zu Hagar. Das Kind, das gar nicht dein Kind sein sollte, es ist dein Kind und ich gebe dir für deinen Sohn eine Verheißung. Wir treiben, die Welt treibt Millionen Kinder jährlich ab. Die Zahlen bewegen sich bis zu 55 Millionen. Es ist erschreckend. Diese Kinder sind im medizinischen und politischen eine Gewebsmasse. Die wird abgesaugt. Für Gott ist es ein Mensch. Und für jeden dieser Menschen hat Gott eine Verheißung. Und ich bin persönlich davon überzeugt, dass diese Säuglinge, Ungeborenen auch zu Gott selbst gehen. Was der Mensch wegwirft, es ist Leben, was Gott geschenkt hat, das wirft Gott nicht weg. Ich komme zum Schluss. Der Herr zeigt dir und mir persönlich durch die Jahreslosung, ich sehe dich. Ich weiß, wo du herkommst und kenne deinen Weg. Ich nehme dich wahr und ernst. Ich sehe dich, den Menschen, den ich schuf, und sehe dich auf dem Weg, den ich für dich habe, bis zum Ziel. Ich sehe nicht in erster Linie, wie du dich selbst oft siehst mit deinen Fehlern, Schwächen und Begrenzung, deiner Unvollkommenheit, all die Dinge, die dir zu schaffen machen. Ich schuf dich und das gute Werk, das ich angefangen habe, meinen guten Plan mit dir, lasse ich mir von niemanden und nichts wegnehmen. Selbst deine Unvollkommenheit hindert mich nicht. Ich habe auf dem Bau früher gearbeitet. Ich bin Betonbauer vom ersten Beruf. Wenn wir auf eine Baustelle morgens kamen, was haben wir da gesehen? Ein halbfertiges Gebäude, Betonwände, Gerüst und Schalung. Wir sind morgens nicht hingekommen. Aber wie sieht denn das da aus? Da fehlt's was und da fehlt's was und da ist es nicht richtig. Wir haben gebaut. Das Haus war halbfertig. Und unser Gedanke war nicht, dass was fehlt, sondern wir bauen weiter, bis es fertig ist. Und so sieht Gott uns. So sieht Gott uns. Als ein Werk, das er angefangen hat und das er auch vollendet. Und er sagt, das lasse ich mir nicht nehmen, weder vom Teufel noch von menschlichen Umständen. Ich habe meine Hand dafür ins Feuer gelegt, am Kreuz. Das ist es. Gott sagt, ich schuf dich. Vertrau mir, auch in diesem Jahr. Vertrau mir persönlich und auch in der ganzen Entwicklung, die weltweit geschieht. Ich kenne die Wüste der Welt, ich habe sie selbst erlebt. Dieses Jahr ist zuerst ein Jahr, in dem ich dir begegnen will und ich will dich zum Segen für andere machen. Und als Gemeinde, das ist mein Eindruck, sagt der Herr, in die Wüste der Welt habe ich euch gestellt. Als Licht, als Orientierung in einer Welt, die sich selbst überschätzend für fähig hält und doch orientierungslos ist und das nicht auf die Reihe kriegt. Ihr seid die Quelle in der Wüste, ihr seid der Ort, an dem ich Menschen begegnen will, zu ihnen sprechen, sie heilen und ihnen Wegweisung geben will, denen, die weggelaufen sind, die am Ende ihrer Möglichkeiten sind. Es werden nicht alle kommen, zu Jesus sind auch nicht alle gekommen. Damals haben auch viele gedacht, das schaffen wir selber, brauchen wir nicht in Heiland. Aber die wollten, die kamen. Und Gott sagt, ich will euch gebrauchen. Ich will die Menschen nicht durch euch verurteilen und möchte nicht, dass ihr sie verurteilt, auch wenn ich und ihr ihre Handlungen verurteilen. Sondern ich will ihnen zeigen, dass ich sie sehe, verstehe, wahrnehme, ernst nehme und ihnen durch euch Wege zeigen. Und einen letzten Gedanken, ihr seid eine kleine Gemeinde oder wir sind das heute, ich gehöre jetzt hier dazu. Und ich kenne so viele kleine Gemeinden. Ist das nicht vielleicht auch eine Situation, wo man sagt, Herr, begegne uns neu. Wir haben es versucht, wir haben es gemacht. Du weißt um unsere Situation. Du hast Wege in der Wüste. Gott hat Wege in der Wüste. Kennt ihr dieses Lied? Gott hat Wege in der Wüste und so weiter. Dass man sagt, Herr, du hast doch gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Nichts baut sich da. Und es gibt so viele. Ist es nicht auch eine Situation zu sagen, Herr, zeig uns, wo es lang geht? Ist da vielleicht auch ein Zurück? Geht zurück? Ich weiß es nicht. Es ist nicht meine Sache, eine Antwort zu geben. Die Antwort gibt der Herr. Es war der Herr, der Hagar die Antwort gab. Aber das ist auch ein Hinweis auf uns, immer wieder neu zu sagen, Jesus, das gilt auch persönlich. Begegne mir doch. Hilf mir. Lass mich verstehen, wo es weitergeht, persönlich, aber auch als Gemeinde. Wir wollen ein Segen sein. Zeig uns, wie wir das tun können, wie wir das umsetzen können. Amen.